SWR aktuell. Kontext.
Russland führt völkerrechtswidrig Krieg gegen die Ukraine. Der Westen reagiert mit harten Sanktionen, die praktisch jeden Lebensbereich betreffen. Auch die Raumfahrt. Europas ESA cancelt gemeinsame Missionen mit Russlands Roskosmos, darunter den Flug zum Mars. Gleichzeitig halten Russlands Kosmonauten die internationale Raumstation ISS auf Kurs. Der neue eiserne Vorhang ist noch nicht überall gefallen. Wo noch zusammengearbeitet wird und wo nicht, welche Projekte vom Aus bedroht sind und wie selbst im All aufgerüstet wird, darum geht's im SWR aktuell Kontext Kalter Krieg der Sterne. Mein Name ist Florian Rudolph. Auf der internationalen Raumstation ISS war in den letzten Tagen echt eine Menge los. Es gab Teamwechsel und Weltraumspaziergänge vom deutschen Astronauten Matthias Maurer und seinen US-Kollegen Raja Chari und Kyla Barron. Wartungsarbeiten standen an.
Zentimeter für Zentimeter schiebt sich der deutsche Astronaut Matthias Maurer in seinem sperrigen Raumanzug mit den Füßen voran aus der Luftschleuse der ISS. Vor ihm war bereits sein amerikanischer Kollege Raja Chari aus der internationalen Raumstation ausgestiegen. Alles aufgezeichnet und kommentiert in einem Livestream der US-Raumfahrtbehörde NASA.
And we see European Space Agency Astronaut Matthias Maurer's feet poking out of the Quest airlock there. The spacewalker in our suit with the red stripes, Raja Chari, ingressed moments ago.
Maurer im Spacesuit mit weißen Streifen, Raja Chari erkennbar an den roten Streifen auf seinem Raumanzug. Draußen in der Schwerelosigkeit des Weltalls, gut 400 Kilometer über der Erde, checkten die beiden Astronauten zunächst sorgfältig alle Funktionen ihrer Raumanzüge in ständigem Austausch mit dem NASA-Kontrollzentrum am Boden. Maurer, ausgestattet mit Akku, Schrauber und anderem Werkzeug, verlegte zunächst sogenanntes Ethernet-Kabel, um die Außenplattform Bartolomeo am europäischen Columbus-Modul der ISS einsatzbereit zu machen. Bartolomeo soll Datenübertragung in Hochgeschwindigkeit und spektakuläre Bilder der Erde und des Weltraums ermöglichen.
Matthias Maurer retracing his steps just slightly.
Immer wieder verhedderte sich der Saarländer in seinen Sicherheitskabeln, mit denen er sich an der Raumstation festmachte. NASA-Kollegen am Boden halfen ihm, sich zu befreien.
Rotate towards your left, clockwise. Continue in that direction. Good motion. Good motion, continue.
Sein US-Kollege Chari tauschte in der Zwischenzeit mit Hilfe eines Roboterarms eine Außenkamera aus und führte Reparaturen am Kühlsystem der ISS durch.
Der Bericht von Claudia Sarre. Während die drei im All waren, wurde die Raumstation auf Kurs gehalten von ihren russischen Kollegen. Teamwork 400 Kilometer über der Erde, während dort weit unten Putins Raketen in der Ukraine einschlugen und der Westen Sanktion um Sanktion gegen Russland verhängte. Die Strafmaßnahmen betreffen so ziemlich jeden Lebensbereich. Die Zusammenarbeit im All ist davon noch nicht berührt.
Zusammenarbeit sei das Grundprinzip der internationalen Raumstation und der Forschung im All, betonte NASA Space Station Manager Joel Montalbano während einer Pressekonferenz. Daran hätten der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Sanktionen des Westens gegen Russland nichts geändert.
All these activities have continued for 20 years and nothing has changed in the last 3 weeks. The control centers operate successfully, flawlessly, seamlessly. We're not seeing any impacts to what's going on around us.
Die Kontrollzentren arbeiten reibungslos. Nichts von dem, was aktuell passiere, störe die Zusammenarbeit im Weltall, sagte Montalbano. Während die US-Amerikaner mit der NASA die Energieversorgung, Kommunikation und Ausrichtung der ISS sicherstellen, ist Russland mit seiner Weltraumorganisation Roskosmos für den Antrieb zuständig, der die Station im Orbit hält.
Space Station was designed to be interdependent, such that, you know, we had each of the partners have different capabilities that they bring.
Die ISS sei ganz bewusst so gebaut worden, dass jeder der beteiligten Partner von den Fähigkeiten des jeweils anderen abhängig ist, erklärte Montalbano. Seit Beginn des Krieges ist die Sorge groß, dass diese notwendige enge Zusammenarbeit auseinanderbrechen könnte. Auf Twitter hatten sich hochrangige NASA- und Roskosmos-Mitarbeiter gegenseitig beleidigt. Das russische Weltraumprogramm hatte sogar ein animiertes Video veröffentlicht, in dem sich der russische Teil der ISS mit seinen Kosmonauten an Bord abkoppelte und die restliche Station antriebslos zurückließ. Aktuell aber kein Grund zur Sorge, sagt die NASA. Nichts deute darauf hin, dass Russland tatsächlich solche oder ähnliche Schritte plane.
At this time there's no indication from our Russian partners that they want to do anything different. So we are planning to continue operations as we are today.
Sagt NASA Space Station Manager Joel Montalbano im Beitrag unseres Korrespondenten Florian Mayer. Auf der internationalen Raumstation ISS haben die Sanktionen und schweren Spannungen zwischen Russland und den westlichen Staaten kaum Spuren hinterlassen. Dort wurden zuletzt drei russische Kosmonauten wie Freunde empfangen. Egal ob Außeneinsatz oder Rückkehr mit der Sojus, beide Seiten stellen den Betrieb bislang nicht in Frage. Eine Garantie, dass es so bleibt, die gibt es aber nicht. SWR-Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl, muss man feststellen, für den ISS-Betrieb sind beide Seiten auch künftig aufeinander angewiesen?
Ja, das kann man so sagen, einfach weil dieses Modell von vornherein so angelegt ist. Also man hat sich damals in den 90er Jahren, als eigentlich zunächst die USA eine eigene Raumstation planten, hat man gesagt, Mensch, wir tun uns zusammen, jeder hat so seine Fähigkeiten und Kompetenzen. Das kann man alles zusammenbringen zu einer internationalen Kooperation für eine ISS. Jetzt haben wir sie. Sie fußt auf diesem Modell der Zusammenarbeit und man kann sie eben ohne diese Zusammenarbeit nicht wirklich betreiben.
Wie sieht diese Arbeitsteilung denn konkret aus?
Ja, das ist ganz interessant. Wir können ja mal zwei Bereiche rauspicken. Also zum einen, man braucht da oben natürlich Elektrizität. Man braucht Strom, um die Geräte zu betreiben. Und der wird zum allergrößten Teil über große Solarpaneele produziert, die letztendlich zum amerikanischen Teil der Raumstation gehören. Aber auch die russischen Module haben in gewissen Grenzen die Möglichkeit, etwas Strom zu produzieren. Aber der Großteil kommt eben von den USA, vom USA-Teil. Und umgekehrt ist es bei der Lageregelung. Die ISS muss in einer gewissen Haltung um die Erde herumfliegen, dass sie auch immer gut zu erreichen ist und gut angeflogen werden kann. Da muss dann nochmal so diese Fluglage geändert werden oder korrigiert werden, weil der Weltraumschrott entgegenkommt oder weil ein Raumschiff auf andocken will. Und dafür ist im Schwerpunkt das russische Modul zuständig, das tolle Lageregelungstriebwerke hat. Aber das kann seinen Job viel leichter erledigen, weil es im amerikanischen Teil tolle Lageregelungskreisel gibt, die über eine Mechanik angetrieben werden. Und die beiden Systeme ergänzen sich. Und dadurch spart dann das russische Triebwerk sehr viel Treibstoff, indem es das amerikanische System mitnutzt. Und so ist es in einigen Bereichen, dass es einfach sehr eng miteinander verflochten ist.
Also zwischendurch gab es ja mal die Diskussion, Russland könnte die ISS zum Absturz bringen. Wie ernst konnte das gemeint sein oder ist es möglich?
Möglich ist es schon, wenn man aufhört, die Station zu betreiben, zu pflegen und vor allem auch immer wieder anzuheben, dann wird sie irgendwann abstürzen. Sie sinkt regelmäßig ein bisschen ab, weil sie eben noch am Rand der Erdatmosphäre unterwegs ist. Sie ist recht nah an der Erde dran, sie reibt noch an der Erdatmosphäre, sinkt ab, muss dann wieder auf Höhe gebracht werden, indem man Raumschiffe andockt, die mit ihrem Sprit und ihren Triebwerken sie wieder hochboostern. Das geschieht regelmäßig. Wenn man das nicht macht, dann wäre sie noch so 1,5, 2 Jahre auf einer Umlaufbahn, würde dann auf die Erde stürzen, allerdings unkontrolliert. Das heißt, da müsste ja nicht vorher mal jemand gucken, dass er wenigstens gezielt abgestürzt wird, also deorbitet wird, aus dem Orbit geholt wird und nicht ungeplant irgendwo runterkommt.
Was bringt die nächste Zukunft? Hoffentlich kein Absturz, aber was ist an Missionen denn geplant?
Das nächste spannende Richtung ISS ist die Axiom-Mission. Das ist zum ersten Mal der Anflug eines privaten Raumschiffs mit komplett privater Besatzung. Früherer NASA-Astronaut ist da als Reiseführer sozusagen mit an Bord für drei sehr wohlhabende Unternehmer, die sich eine Woche auf der Raumstation oder sogar 10 Tage dort aufhalten wollen. Also das ist ein wirklich rein privater Flug zur ISS, das gab es so noch nie. Das ist das eine, aber das andere, was jetzt für viel Aufmerksamkeit sorgen wird, das ist der erste Flug einer Rakete des Space Launch Systems der NASA. Das ist die neue Schwerlastrakete, die Mondrakete, die auch die Mondlandungen wieder einleiten soll in den nächsten Jahren. Da steht der Erstflug an, noch unbemannt. Und das zeigt auch schon, wohin die Reise geht für die NASA. Sie geht ein bisschen weg vom Erdorbit von der ISS. Sie will ihren Blick mehr in den tiefen Weltraum richten. Und dann bilden sich da leider zwei Lager. Zum einen die NASA, die Amerikaner und ihr Freundeskreis und eben die Russen und Chinesen, die ein ähnliches Mondprojekt aufziehen wollen. Es ist eben bedauerlich, dass wir diese Lagerbildung wieder haben, die wir eigentlich schon überwunden glaubten.
Wenn der Bruch zwischen dem Westen und Russland sich jetzt noch weiter vertieft, was bedeutet das dann eigentlich für solche Projekte wie die ISS?
Ja, also im technischen Bereich würde es schlichtweg bedeuten, wenn wir da komplett alle jetzt sagen, wir möchten da nicht mehr zusammenarbeiten, wir ziehen da alle unsere Leute zurück, dann haben wir eine Raumstation, die noch eine Weile leer um die Erde kreist und die dann aber eben gezielt aus dem Orbit geholt werden muss. Und dann muss sich eigentlich jemand zuständig fühlen, muss dann mit ein paar Raumtransportern, mit ein paar Frachttransportern andocken und sie nach und nach abbremsen, dass sie dann gezielt auf die Erde niederstürzt. Oder, das wäre natürlich dann Ironie der Geschichte, man macht es dann doch wieder gemeinsam, obwohl man sich eigentlich zerstritten hat.
SWR-Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl. Konfrontation auf der Erde, Kooperation im All. Zumindest was den Betrieb der internationalen Raumstation ISS angeht. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein Krieg der Sterne längst schon kein Science-Fiction mehr ist. Mit der Wahrnehmung von Putins Russland als Bedrohung für den Weltfrieden droht ein neues Wettrüsten zu entstehen. Diesmal nicht nur zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Nein, auch im All.
Today, space is essential not only to our way of life, it's absolutely critical to the modern way of war.
Heute ist der Weltraum nicht nur wichtig dafür, wie wir leben, er ist absolut entscheidend für moderne Kriege. So heißt es in einem Werbevideo der United States Space Force, der jüngsten Waffengattung des Pentagon. Und das gelte selbstverständlich auch für den Ukraine-Krieg, so General John J. Raymond, kommandierender Offizier der Space Force. Nicht, wie man das aus Science-Fiction-Filmen kennt, keine ins All verlegten Luftkämpfe, aber kriegsentscheidend.
We operate communication satellites. We operate missile warning satellites to detect any kind of missile that may be launched.
Wir betreiben die Kommunikationssatelliten, diejenigen, die bei Raketenstarts warnen. Außerdem das amerikanische GPS-System und eine ganze Reihe von geheimen Spionagesatelliten. Aus Russland hatte es gleich zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine geheißen, dass ein Hackerangriff auf russische Satelliten als Kriegsakt gewertet würde. Heißt im Klartext, wenn die USA russische Satelliten lahmlegen, wären beide Nationen im Krieg miteinander. Also genau die Eskalation erreicht, die Präsident Joe Biden vermeiden will. Sieht General Raymond das aus amerikanischer Perspektive genauso, wird er in einem Fernsehinterview gefragt und er hält sich bedeckt.
I'm not going to comment on what the Russian official said and I'm not going to speculate on what might be or what might not be an act of conflict.
Ich werde nicht darauf reagieren, was der russische Offizielle gesagt hat und ich werde nicht darüber spekulieren, was Krieg bedeuten würde und was nicht. Dass Krieg im Weltall aber längst sehr viel mehr bedeuten kann als nur Cyberangriffe auf Satelliten, hat er in einem früheren Interview deutlich gemacht.
Think lasers that can blind or disrupt our capabilities. Both China and Russia have multiple ground-based laser systems of varying power levels.
Ich denke da an Laser, die unsere Satelliten blind machen können. China und Russland haben Laser unterschiedlicher Stärke, die genau das tun können. Und dann erzählt er von einem russischen Satelliten, der plötzlich neben einem amerikanischen Spionagesatelliten aufgetaucht war.
That satellite opens up and releases another satellite. And then that baby satellite, if you will, has the capability to launch a projectile. And we know that that satellite is designed to kinetically kill US satellites in low Earth orbit.
Dieser Satellit öffnete sich und setzte einen anderen Satelliten aus. Und dieser Babysatellit ist mit einem Projektil in der Lage, unsere Satelliten im erdnahen Raum zu zerstören. Im Krieg Russlands gegen die Ukraine sind schon Satelliten ausgeschaltet worden. So hat jemand, ob Russland ist nicht klar, einen Kommunikationssatelliten mit einem Virus lahmgelegt, der für Internetverbindungen der Ukraine wichtig war. Betroffen waren davon dann auch Windkraftanlagen in Deutschland und einige Menschen in ländlichen Gebieten hierzulande waren ebenfalls plötzlich ohne Internet. Elon Musk hat der Ukraine sein satellitengestütztes Starlink-System freigeschaltet. Das aber, so General Raymond, ist allenfalls der Anfang.
It's very clear that space has become a warfighting domain, just like air, land and sea.
Es ist völlig klar, dass der Weltraum ein Ort wird, in dem Kriege gekämpft werden. Genauso wie auf dem Land, auf dem Wasser und in der Luft.
Washington-Korrespondent Arthur Landwehr. Die Zeichen stehen also doch auf Konfrontation. Auch zwischen der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA und ihrem russischen Gegenüber Roskosmos. Die 22 ESA-Mitgliedstaaten haben Mitte März unter dem Eindruck des völkerrechtswidrigen Krieges gegen die Ukraine den Entschluss gefasst, sämtliche gemeinsame Projekte zu stoppen. Davon betroffen ist auch die geplante Mission ExoMars. Der Flug zum roten Planeten sollte eigentlich im Herbst starten. Uwe Gradwohl, warum zunächst einmal werden hier Kooperationen mit Russland eingestellt, während bei der ISS ja weiterhin zusammengearbeitet wird?
Ja, da kann man dazu sagen, dass die ESA sich nicht leicht getan hat mit diesem Einstellen der Kooperationen. Wir hatten vor einiger Zeit, vor 3-4 Wochen, ein kurzes Gespräch, die Gelegenheit, mal direkt auch mit dem Josef Aschbacher zu reden, mit dem Generaldirektor der ESA, und da hat man gemerkt, dass er da sehr zögerlich war. Er hatte damals auch bestimmte Missionen noch nicht abgesagt, hat einfach noch abgewartet, ob sich die Situation nochmal ändert. Aber dann war einfach gar keine andere Möglichkeit mehr da. Also es war einfach nicht mehr zu vermitteln, dass europäische und russische Forscher in der Raumfahrt so eng zusammenarbeiten, und deshalb kam es letztendlich zu diesen Absagen.
Die Entscheidung bedeutet also das Aus für das europäisch-russische Weltraumprojekt ExoMars. Wie sollte da die Zusammenarbeit aussehen?
Ja, das war eine Zusammenarbeit, die mit vielen Jahren Vorlauf. Man hatte jetzt endlich einen Mars-Rover soweit, einen vor allem in europäischer Obhut gebauten Mars-Rover hatte man soweit entwickelt. Der ist jetzt gerade eigentlich technisch fertig, in diesen Tagen ist es gemeldet worden, er sei jetzt technisch fertig. Und er sollte auf einer russischen Landeplattform auf dem Mars landen und auch mit einer russischen Proton-Rakete Richtung Mars fliegen, von kasachischen Baikonur-Weltraumbahnhof aus. Also das, was man bislang all die Jahre eben problemlos machen konnte. Und das geht jetzt eben nicht mehr. Politisch, die Mission ist abgesagt. Der ExoMars wäre eine tolle Sache gewesen, weil der Rover als erster Rover in der Lage gewesen wäre, relativ tief in die Marsoberfläche reinzubohren, bis zu 2 Meter tief zu bohren. Und da unten ist eben Gestein, das von der kosmischen Strahlung nicht verändert wurde. Das würde man gerne mal so ein bisschen in die Roboter-Greifhand bekommen, um das genau untersuchen zu können.
Können denn die russischen Anteile nicht kompensiert werden, sodass die ESA beispielsweise diese Mars-Mission alleine durchführt?
Ja, da denkt man jetzt drüber nach. Das ist genau der Punkt, an dem die ESA jetzt ist, dass sie sagt, jetzt haben wir da einen kompletten Rover, ein milliardenteures Gerät. Da steckt auch ein bisschen russische Technik auch im Rover drin, so russische Hardware, die müsste man dann wahrscheinlich austauschen. Man braucht aber auch eine Landeplattform, man braucht eine Rakete, und ja, die NASA hat schon ihre Hilfe und Unterstützung angeboten, aber da muss man jetzt technische Hürden überwinden. Aber dann kann es durchaus sein, dass der Rover noch fliegt. Startfenster zum Mars gibt es alle 2 Jahre. 2022 ist jetzt durch, 2024 wird es wahrscheinlich auch nicht reichen, dann eher 2026, 2028. Der Rover wird eingelagert. Die Lager, die man regelmäßig schmieren muss, die werden regelmäßig gefettet, und dann hofft man, dass der immer noch flugbereit ist, wenn es dann mal eine Gelegenheit gibt.
Russland hat inzwischen ja auch erklärt, man wolle jetzt alleine zum Mars fliegen. Ist die russische Raumfahrt denn alleine dazu in der Lage?
Durchaus, ja, klar. Also die Technik stünde denn auch der russischen Raumfahrt zur Verfügung, den Mars zu erreichen. Man hat es auch diverse Male versucht, hat aber keine sehr gute Statistik, oder zu sagen, eine richtig schlechte Statistik. Also eine richtig gute, weiche Marslandung ist Russland schon lange nicht mehr gelungen. Ich glaube, nur einmal überhaupt in der ganzen Geschichte. Die letzten Missionen sind alle schon sehr früh gescheitert, und jetzt hatte man eigentlich die Hoffnung, dass man mit Europa zusammen dann mal wieder einen Erfolg landen könnte.
Wie tief ist der Bruch? Kann man denn unter gegebenen Umständen die Zusammenarbeit dann nahtlos wieder aufnehmen, oder bedarf das eines langen Vorlaufs, oder ist der Zug sogar vielleicht ganz abgefahren?
Ich glaube, dass es immer noch so ist, dass sich einfach die Kompetenzen auf den beiden Seiten, wenn man jetzt mal Europa und Russland nimmt, dass sich das immer noch so gut ergänzt, dass die Europäer sehr, sehr gerne diese Zusammenarbeit wieder aufnehmen würden, wenn es denn politisch möglich ist. Das meine ich schon raushören zu können bei den ESA-Offiziellen und vor allem auch bei den Forscherinnen und Forschern, die jetzt eben in wunderbaren Projekten im Moment leider keine Daten mehr bekommen. Es gibt ein tolles Projekt auf der ISS, da hängt eine Antenne dran, mit der kann man die Tierwanderungen auf der Erdoberfläche so genau beobachten wie niemals zuvor. Die Tiere werden mit Sendern, mit Minisendern versehen, und die Signale gehen zur ISS. Antenne hängt am russischen Modul, die Daten müssen nach Europa runter, Daten kommen nicht mehr. Und für die Forscher ist es natürlich der schlimmste Fall, furchtbar dramatisch, dass ihre Arbeit, die Arbeit vieler Jahre auf diese Art und Weise jetzt plötzlich vor dem Aus steht.
SWR-Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl. Putins verbrecherischer Krieg gegen die Ukraine hat Folgen bis weit ins All. Er wirft die zivile Raumfahrt zurück und heizt Bestrebungen an, auch im Weltraum aufzurüsten. Kalter Krieg der Sterne. Das war SWR Aktuell Kontext mit Florian Rudolph.